mehr gehört, davon scheint es wohl doch sehr viele zu geben, also die Mehrzahl, lernt, ich bin etwas Besonderes. Wie kommt es auf diese Idee? Ja, die ganze Welt dreht sich um mich, nicht? Und ja, also ich bin, habe eine Ausnahmestellung. Eine Herausforderung ist natürlich, wo gehöre ich dazu? Weil das Einzelkind lernt sehr gut, mit Älteren zurechtzukommen und hat da natürlich auch... Bitte. Also können wir die Frage vielleicht ein bisschen zurückstellen, bis ich mal die Typen vorgestellt habe und dann kommen wir nochmal. Und wenn ich vergesse, genau. Aber es freut mich, wenn man mitdenkt. Das ist das Beste natürlich, weil ich merke, es ist Interesse da. Genau. Und eben das Einzelkind, also jetzt angenommen, das bleibt jetzt auch Einzelkind, hat immer ein Problem oder was heißt immer? Also das sind ja natürlich Verallgemeinerungen, das muss man dann im Einzelfall auch immer gucken. Aber eher ein Problem der Zugehörigkeit, weil wo gehöre ich dazu? Ich gehöre ja zu den Älteren nicht wirklich dazu. Und da habe ich auch irgendwie Sonderkonditionen im Leben. Aber was ist nicht trainiert, mit Gleichaltrigen oder mit Plus-Minus-Gleichaltrigen gut umzugehen? Und ein berühmter Psychologe hat mal ein Buch geschrieben, hat gesagt, das ist das Schwellenkind. Was hat er damit gemeint? Wir kennen ja so eine Schwelle in der Tür. Da sitzt das Kind und guckt raus. Ja, da spielen die anderen Kinder das Leben. Also sie sind sehr gut im Beobachten, aber weiß jetzt auch nicht so recht, wie es sich da einordnet in dieses Spiel. Aber es würde gerne. Und andererseits sitzt es im auf der Schwelle und guckt noch Mama, Papa, die Erwachsenen, aber da gehöre ich auch nicht so 100% dazu. Also das ist das Lebensgefühl von vielen Einzelkindern. Was sie dabei gut trainieren, ist gute Beobachter zu sehen, zu sein, aber das eigene Gefühlsleben ist eher unerprobt oder unterentwickelt, könnte man sagen, aber eben diese ganze Palette an Gefühlen, die man halt entwickelt, wenn man kämpft, wenn man sich schlägt, wenn man sich versöhnt, wenn man sich das Ganze ist, hat es oft auch nicht so trainieren müssen. Sie sind eher einsam, aber leiden jetzt auch nicht so sehr darunter, weil sie können sie auch sehr gut sich selber auch beschäftigen, haben sie ja auch lang trainiert. Oft gelten sie als altklug wie kleine Erwachsenen. Ja, sie schwätzen ja auch so wie die Erwachsenen um sich herum, was dann oft auch eher die anderen erstaunt, wie gescheit das Kind jetzt schon daher schwätzt. Genau. Es wird immer wieder nach besonderer Anerkennung, Stellung und Wertschätzung streben. Und dann kann man sich ja überlegen, was heißt das für eine Gesellschaft, was heißt das für eine Klasse, was heißt das für eine Klasse in der Schule, wenn ich dazu mehr, in der Mehrzahl lauter Besonderlinge heißt, habe, die meinen, sie brauchen eine besondere Anerkennung oder eine besondere Stellung. Das wird dann challenging für die Lehrerin oder für den Lehrer, genau. Genau. Also was sie ganz gut können, ist eine einzigartige Rolle auch ausfüllen. Also sie können auch anders auftreten, weil ich bin ja einzigartig, habe ich ja schon mitbekommen. Sie können Großes vollbringen und leisten. Sie sind stärker im Nehmen als im Geben. Das finde ich jetzt sehr schön ausgedrückt, aber das habe ich auch letztes Jahr bemerkt. Wir hatten nämlich die ersten Himbeeren. Ich war mega cool, da dachte ich, wow. Da habe ich so ein paar Himbeeren gepflückt und dachte ich, jetzt gehe ich rein und gebe meinen Kindern, kann jeder eins nehmen. Dann kommt unser Nachbarkind, ich glaube, sie war so erste Klasse, und dachte ich, jetzt kannst du ja dem Kind nicht nichts geben. Sagte ich, oh, willst du mal probieren? Und was macht sie? Ja. Und ich war, ich würde jetzt nicht alle für alle meine ersten Himbeeren geben, aber die war gewürgt. Alles sagt alles zu mir. Da dachte ich, ja, das Kind kann ja nichts dafür. Sein Leben war schon immer so, alles zu mir. Genau, also da war es mir relativ stark mal wieder aufgefallen. Genau. Und man kann andere gut für seine Interessen mobilisieren. Hat man ja auch gut trainiert. Und was sie gut können, ist Kontakt zu höhergestellten oder älteren Personen aufbauen. Sie werden das auch immer wieder halt auch suchen, weil es etwas Vertrautes ist. Machen sich dann natürlich bei Gleichaltrigen oder in der gleichen Hierarchiestufe, ich rede jetzt so von Geschäften und so, nicht unbedingt nur Freude. Weil kann ja auch sein, dass es ihnen dann so automatisch leichter fällt, zum Chef zu gehen, weil der direkte Chef ist ja irgendwie auch so alt wie ich und eine Autorität ist ja nur jemand, der jetzt auch mal 20 Jahre älter ist. How to make friends mit deinem Vorgesetzten, nicht? Weil du ihn dann so gelegentlich übergehst. Genau, viele bleiben unverheiratet. Das hat oft mit einer sehr engen Mutterbeziehung auch zu tun. Also muss nicht so sein, aber könnte sein. Also das ist so ein bisschen das Lebensgefühl des Einzelkindes. Okay, und es genießt es ja, strahlt ja, so ist das Leben. Das kann natürlich so bleiben, wenn man Einzelkind ist, kann sich aber dann auch schneller mal ändern, wenn man zum ältesten Kind wird, weil siehe da, nix mit Hurra, Hurra, da kam noch so ein kleiner Hosenscheißer Brüllhals und nimmt jetzt hier die ganze Aufmerksamkeit, die bisher auf mich gerichtet war. Und dieser Prozess wird genannt Entthronung. Also das habe ich nicht erfunden, das heißt tatsächlich so. Und gelegentlich artet es dann zu gewissen Eifersüchteleien aus. Ich weiß, wo bei unserem Kind der Große war, vielleicht keine zwei. Wir brachten die Kleine frisch aus dem Krankenhaus nach Haus. Er guckt in die Wiege und die war damals so recht nah und batsch, so schnell konntest du gar nicht gucken. Das war willkommen zu Hause. Da waren schon mal gesagt, wer jetzt hier der Chef ist. Kann natürlich auch so sein, nicht? Das kann ja nicht sein, dass du meinen Platz jetzt hier einnimmst. Wie hast du dir das vorgestellt? Genau, also das Einzelkind wird dann zum ältesten Kind, wenn ein zweites kommt und es empfindet diese Entthronung als Verrat. Die Eltern haben mich verraten, weil bisher haben sie sich ja um mich gedreht und jetzt tun sie das nicht mehr. Das finde ich gar nicht gut. Und was entwickeln älteste Kinder so für Eigenschaften auch? Oft werden sie zum Steuermann. Also wenn man das so sieht als wie ein Boot, die können sehr gern die Untergeordneten, also die, die nachher noch kommen, steuern, empfangen Befehle von der Autorität, von den Eltern und setzen die dann um, weil sie finden sich ja berufen als Mutter Assistant, wie soll ich das nennen, oder Vater Assistent, das halt jetzt auch durchzusetzen bei denen, die noch kommen und die das nicht so wirklich verstanden haben. Und können eher zu Bitterkeit neigen, also von den ganzen Geschwistern in der Reihenfolge, die wir jetzt angucken werden, eher sind die Ältesten doch am anfälligsten für Bitterkeit. Vor allem, wenn sie sich zurückgesetzt fühlen, übergangen, nicht mit dem gebührenden Respekt, der ihnen natürlich laut Rangfolge, also aufgrund ihres ersten Ranges zusteht, nur die anderen wissen das nicht, Mist aber auch. Genau, also sie haben den Anspruch auf den ersten Platz und den haben sie auch gemietet. Und wenn die anderen das nicht zu respektieren und zu achten wissen, dann kriegen sie halt Ärger. Genau, sind eher die Bewahrer von Tradition, Werten der Familie oft. Sie sind selten sorglos und entspannt, das können Jüngere besser. Aber sie sehen sich eben wie Brückenpfeiler, sie halten die Stellung oft und die Brückenpfeiler sind halt die, die die Brücke halten, über die die anderen dann hinübergehen. Und gelegentlich fühlen sie sich dann auch ein bisschen missbraucht, weil die anderen haben es ja leichter im Leben. Genau. Was sie gern entwickeln, ist ein hohes Verantwortungsgefühl und eben, sie sind auch eher leistungsbezogen, oft Arbeit statt Spiel, weil ihr Ziel ist, die Erwartungen der Erwachsenen zu erfüllen. Sie sind eher Initiatoren, Schrittmacher, also sie können auch vorangehen, sie können auch den ersten Platz einnehmen und vorangehen. Genau, und entwickeln oft Führungsqualitäten, weil sie halt sich oft auch um die Kleineren gekümmert haben oder denen halt gesagt haben, auch wenn sie das jetzt nicht extra als Aufgabe von den Eltern bekommen haben, haben sie sich doch diese Aufgabe unter Nagel gerissen, den Kleinern zu sagen, wo es lang geht. Genau. Also wie gesagt, sie müssen die Ersten sein, Einfluss nehmen und Ansehen haben. Ich habe mein Familienfotoalbum ein bisschen durchforstet. Hier habe ich meinen Ältesten und den Kleinen, nicht? Da ist ungefähr 7 Jahre Unterschied. Das war bei der Einschulung der Tochter, die noch dazwischen ist. Und dort war bei der Einschulung wirklich ein großes Chaos. Also wie viele Eltern und Omas und Opas und Schulranzen und so weiter. Aber er fühlte sich sehr verantwortlich für seinen kleinen Bruder. Und ich musste mir auch nie Gedanken machen, ob der verschütt geht oder wo. Also der hat gesorgt für den Kleinen, den ich weiß, wir waren in Berlin, den hat er durch ganz Berlin geschleppt und gemacht. Der war richtig zuständig für ihn. Aber er hat natürlich auch gewisse Führungsqualitäten entwickelt, den Kleinen zu lenken, wo der dann auch hinzugucken hat und was der wirklich zu tun hat. Genau, also sie sind auch heute sehr gut befreundet, das hat gut funktioniert. Und der Kleine ist jetzt 27 oder so, fragt auch heute noch gerne seinen älteren Bruder, wenn er eine Frage hat. Das war ja schon immer so, nicht? Und wieso sollte man das ändern? Also so viel zum ältesten Kind. Jetzt gibt es natürlich das zweite Kind. Das zweite Kind hat so eine Idee, ich auch. Und jetzt sehen wir hier, ich hoffe, das kann man sehen, 2 Mädels haben das gleiche Kleid an. Das findet das Zweitgeborene mega cool. Ich auch. Und das Erste, und ich muss mich auch noch um die Kleine kümmern, am Ende muss ich sie auch noch irgendwohin mitnehmen. Und am Ende muss ich auch noch meine Sachen mit ihr teilen, weil die jetzt gerade, und die will jetzt auch. Natürlich genau das, was ich will. Also das erste Kind wird dann immer wieder auch geneigt sein, das zweite abzuschütteln, weil es ihm ja diesen ersten Platz dann streitig macht, weil der erste Platz, da passt auch meist nur einer dahin. Und jetzt will jemand auch. Und diese Kleinen, die nehmen dann, oder Zweiten, nehmen dann oft so Anlauf und merken nicht, wenn sie das Erste überholen. Das mögen die Ersten gar nicht. Genau. Und dann kriegen sie schon mal die nicht nette Seite gezeigt. Genau. Und oft werden sie auch rebellisch, was heißt das? Sie werden anders, weil jedes Kind will ja seine eigene Position, seine eigene Rolle auch haben und der Vorbildliche, der ja macht und die Werte verkörpert und das ist ja schon der Erste, nicht? Also dieser Platz ist ja jetzt schon besetzt, dann muss ich ja, um aufzufallen, dann auch ein bisschen dagegen sein, nicht? Genau, also was kann ein Kind? Zweite Kinder lernen sehr viel schneller, weil sie orientieren sich am Schrittmacher, am Ältesten. Also meist lernen sie schneller laufen, lernen sie schneller schwätzen. Also sie sind der typische Ich auch. Genau, sind im Wettstreit mit dem ältesten Kind Und wenn sie dann gewinnen, finden sie es mega gut, der erste weniger. Ansonsten sind sie auch gerne Freund, Begleiter, Kamerad, sie wollen ja dazugehören. Sie können sich auch eher anpassen, mitmachen, schließen auch gerne Kompromisse. Sind jetzt nicht so die überarbeitsamsten, das sind ja auch mehr die Erstgeborenen, dann gehen sie halt eher den Weg des geringsten Widerstandes und wie ich schon sagte, Rebell, also Gehorsam ist jetzt, was ihnen nicht unbedingt nur so schmeckt. Oft hören sie das Nein überhaupt nicht und sie mögen jetzt auch nicht so gern die Verantwortung, also sie reißen sich jetzt nicht darum, so wie die Erstgeborenen oder die Ältesten. Genau, also lassen sich dann gelegentlich auch noch mal ein Hintertürchen offen. Und was sie dafür besser können, ist genießen, eben Freude, Frohsinn, Humor. Und die sogenannten Sandwich-Kinder, also wo es dann noch welche danach hat, gell? Und ich spreche hier vom zweiten Kind, auch wenn es noch welche danach hat. Und wir werden nachher eine Kategorie haben, das jüngste Kind. Also hier ist das zweite eben, nicht unbedingt das jüngste. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten, in welche Richtung sie gehen. Entweder sind sie ruhig, entspannt oder sehr aktiv und ununterbrochen im Wettkampf. Und das kann man dann gut beobachten an zum Beispiel auch seinen Kindern, wenn man das denn weiß. Ich erinnere mich, meine Tochter war in der ersten Klasse, mein Sohn in der zweiten. Also der Sohn war eben 1,5 Jahre älter, aber es hat sich so getroffen, dass sie nur ein Jahr und einen Unterschied in der Schule waren. Die gingen zum Bus und meine Tochter war natürlich so viel kleiner, nicht? Das heißt, wenn sie gleich schnell bei dem Bus ankommen wollten, hatte mein Sohn natürlich einen Vorteil, weil er war größer und konnte größere Schritte machen. Und irgendwann sage ich dem Jungen, was ist mit deinen Schienbeinen? Du siehst ja aus, als ob dich einer verschlagen hätte. Ja, das ist meine Schwester. Immer wenn wir zum Bus gehen, dann haut sie mir mal ins Schienbein. Sag ich, ja, warum? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, natürlich wusste er das mit 8 Jahren nicht und die Kleine auch nicht. Ich konnte es jetzt nicht rational erklären, aber ich habe das dann schon gemerkt, weil sonst wäre sie nicht nachgekommen. Und sie ist ja der Me Too. Ich muss ja auch. Und dann hat er leider, ich glaube, ein Jahr lang relativ blaue Schienbeine. Also so äußert es sich dann, wie das ist mit dem Wettkampf. Genau. Und eben, und unten habe ich noch was, Neigung zu Asthma, Durchfall, Halsentzündungen. Also man kann diese ganzen Typologien auch nähen in Richtung Psychosomatik gehen und so. Also Asthma, kriege natürlich keine Luft oder Durchfall, schießt mich an, was hier gerade läuft oder so. Oder ich habe einen dicken Hals, also es ist herausfordernd. Also man kann das noch weiter folgen, werden wir jetzt nicht machen. Was mir aufgefallen ist, das kennt ihr bestimmt, ein Skilift. Da war ich, mein Mann war mit meinem ältesten Sohn vorne, also der Sohn war, sagen wir mal, 8 und meine Tochter 6 und wir waren hinten. Und dann sagt meine Tochter, so in der Philosophie einer 6-Jährigen, du Mama, wenn wir bei diesem, wie heißt es halt, diesem Gestänge hier ankommen, dann ist mein Bruder schon beim Nächsten. Und wenn ich beim Nächsten bin, dann ist er schon beim Übernächsten. Ich kann den nicht einholen. Weißt du, das ist so wie im richtigen Leben. Der ist jetzt schon 8 und ich bin erst 6. Das hat sie richtig erkannt. Und mit 6 Jahren mir erklärt, das Lebensgefühl einer Zweiten, die nicht überholen kann. Ein Glück gab es dann noch so gelegentlich den, wo man sich dann doch auf den ersten Platz setzen konnte. Das war im Playmobil-Land, wo es einen Thron gab. Genau. Also das Lebensgefühl des zweiten Kindes. Und ich sage eben das zweite, wenn es dann noch kleiner hat. So, dann sage ich noch ein paar Takte zum dritten. Das dritte Kind, das ist ein bisschen der Außenseiter, aber auch der Integrator. Was heißt das? es sind schon zwei vor ihm, die ihm zwar die Fußstapfen machen, aber er läuft so ein bisschen hinterher und will natürlich, der Mensch will immer dazugehören. Das ist eines unserer Grundbedürfnisse. Es kann dir passieren, was bei uns passiert war, wo ist mein Platz? Also ich habe jetzt kein richtiges, schönes Bild gefunden. Also unsere Kinder hatten das so gemacht, als der Kleine, der Dritte, anfing zu krabbeln, haben sie auf seiner Höhe so ein rotes Ding gemalt, wie hier mit krabbelndem Baby. Und haben ihm das auf seine Höhe gehängt, dass er das auch versteht. Nicht? Hat er natürlich wahrscheinlich mit seinen 9 Monaten nicht so ganz verstanden. Aber die Message war zwar, war ziemlich klar, Tür vor der Nase zu, du hier nicht rein. Du machst unser Spiel kaputt, du schmeißt alles um, überhaupt du hier nicht. Und dann war eben seine Frage, wo ist auch mein Platz? Und ein Drittgeborenes will halt hoch hinaus, hat Ideen, Fantasien, Erfindergeist, Pläne, Weg bereitet für die Zukunft und vergleicht sich immer mit Größeren. Hat ja auch 2 vor sich, nicht? Strebt nach hohen Zielen, möchte schnell wachsen und reifen, gelegentlich überfordert es sich. Nicht? Hier seht ihr gerade, dass eben die große Schubkarre jetzt umgekippt ist, weil die war ein bisschen zu voll. Hier war mit Opa im Garten. Also sie neigen dazu, sich zu überfordern bis zur Erschöpfung und sind oft unzufrieden mit ihren eigenen Leistungen. Und jetzt gibt es entweder 2 Möglichkeiten. Entweder es handelt sich um eine ermutigte Person, die halt Ermutigung erfährt. Dann wird ein Held, ein Heiliger, ein Pionier, ein Künstler. Oder eben wenn er entmutigt ist, dann ist er enttäuscht, unzufrieden und ein Meckerer. Also es gibt dann so 2 Möglichkeiten, in die man sich halt auch entwickeln kann. Also diese paar Takte zum Drittgeborenen, und ein Drittgeborener ist ja dann, wie gesagt, wenn es noch einen danach gibt. Und diesen danach haben wir hier das jüngste Kind. Also das sind jetzt so die Typen, die wir haben. Oder das sogenannte Nesthäkchen. Was zeichnet jüngste Kinder aus? Das sind halt dann schon mal die nie entthront wurden. Also dieser Schmerz ist ihnen erspart geblieben. Sie leben meist, haben schon mindestens ein älteres Geschwisterchen. Also es ist viel Leben um sie herum. Oft werden sie verwöhnt. Ah ja, das arme Kleine, es ist ja so süß. Das kann man jetzt auch nicht mehr so eng sehen. Gibt halt eine bevorzugte Position. Und die Mama denkt, das ist auch das allerletzte Mal. Behalten wir sie doch bitte schön klein. Genau. Oft werden sie fröhliche, unkomplizierte Kinder. Mich mag jeder, ist Freund mit jedem. Ja, sind ja auch alle meist nett zu mir. Und Beziehungen sind wichtiger als Sachen. Was ist überhaupt Sachen? Das Leben ist Beziehungen. Sind spontan, lebhaft, unabhängig, kreativ, können aber auch launisch werden, weinerlich, können genießen und können eine gute Atmosphäre machen. Sie fühlen sich eben für die Atmosphäre zuständig. Das Dumme ist, sie sind halt immer die Kleinsten und die Jüngsten. Und dann wollen sie natürlich auch beweisen, dass sie ja doch auch was können. Und da können sie sich halt auch leicht überfordern, aber sie neigen dann zu Übertreibungen. So zum, wir haben so einen Fisch gefangen, nicht? Also so einen, aber jo. Also auf jeden Fall wollen sie ernst genommen werden, bestätigt werden. Sie können sehr gut Freund sein, aber selten den Karren ziehen, gell? Und weil sie auch oft am wenigsten von ihnen gefordert wurde, oft wurden sie verschont von Leistung und Verantwortung. Also weniger trainierte Bereiche sind die von Selbstdisziplin, Leistung oder für andere mitdenken. Ja, nee, das haben ja andere für mich mitgedacht. Was sie ganz gut können, ist um Hilfe schreien. Mama, der hat mir das angetan. Und das bleibt dann auch. Also was ich hier sage, das ist jetzt trainiert in der Kindheit. Dann könnt ihr ja gucken, wie es noch im Erwachsenenleben sich auswirkt hier. Nicht? Sie erwarten, dass andere ihre Probleme lösen. Aber wenn sie sich die Arbeit zum Spiel umdefinieren, dann können sie auch sehr gut arbeiten. Es muss aber ein Spiel sein. Oder ich erinnere mich, fällt mir jetzt ein, unsere jüngste Tochter, wie hat die Vokabeln gelernt? Man kann auf den Tisch sich stellen im Wohnzimmer und singen. I am, you are, he, she, it is. So kann man auch Vokabeln lernen. Es hat sogar funktioniert. Was wird einem Erstgeborenen im Leben nicht einfallen? So sind sie unterschiedlich, gell? Und Beziehungen sind wichtiger als Leistung. Das hat mir auch ihr Französischlehrer gesagt. Sag ich, zu ihrer Tochter muss man einfach Beziehung aufbauen, dann lernt sie auch was. Okay. Also so war das. Ach, hier haben wir auch die Jüngste, die hat es voll drauf. Das war am Kindercamp. Alle sind doch da, um mich zu unterstützen, oder? Also sie ist natürlich die im Leopardenkostüm. Das war damals noch nicht so üblich. Sie ist wie heutzutage, also sie ist in dem Ding, ich glaube, 6 Jahre rumgelaufen, Tag und Nacht, Sommer wie Winter. Jeder kannte sie in der Stadt. Und alle Leute haben gesagt, ach, das Kind im Tigerkostüm. Dann hat sie sich tierisch geärgert, weil die Leute nicht den Leoparden vom Tiger unterscheiden konnten. Genau. Aber das waren eigentlich nur die Skiunterwäsche, aber stand ja nicht drauf. Genau, aber man kann ja auch auffallen. So, also was machen wir jetzt mit der Typologie? Also man sieht, was man trainiert hat. Und ich würde jetzt nicht sagen, das sind natürlich nicht alle Jüngste gleich, alle Ältesten gleich, aber es gibt so Tendenzen. Und was machen wir jetzt, wenn es mehrere hat? Hm? Opala. Das ist jetzt in unseren Breitengraden nicht so weit verbreitet. Aber wir haben ja inzwischen Seminare von, was weiß ich, Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan, weiß ich welches Stan, in Indien, in Vietnam, in Zentralafrika, in Südamerika, in Rumänien, in wo auch immer. Also wir haben ja das, was wir hier jetzt auch unterrichten, in vielen anderen Kulturen auch angewendet. Und wie gesagt, ich war jetzt gerade zum 100. Mal in Rumänien, habe dort viele Jahre unterrichtet. Da gibt es Familien mit 15, 16 Kindern. Und dann sind wir jedes Mal bei den Ratsuchenden oder bei den auch den Seminarteilnehmern. Welcher bin ich jetzt? Oh, meine Fresse, dann müssen wir halt, kommt die Mathematik, nicht? Und es geht so: erstes Kind, zweites Kind, drittes Kind. Dann erstes Kind, zweites Kind, drittes Kind. Wir haben ja 4 Kategorien. Dann geht es wieder. Erstes Kind, zweites Kind, drittes Kind. Und es gibt immer nur ein jüngstes. Also so wird gezählt. Und jetzt war vorhin eine Frage, die habe ich aber leider schon vergessen.
Ja, hat sich auch erledigt.
Okay. Okay, genau. Und es kann jetzt ein zweites Kind ein jüngstes sein, dann vermischen sich die Sachen, oder ein drittes Kind ein jüngstes. Genau. Also das, und jetzt können wir das gerade mal üben. Wer ist wer? Also, das war ein Familienfoto. Ja, also wer ist wer? Wer hat einen Vorschlag? Welches ist das älteste Kind? Genau, also das ist das erste Kind. Super. Welches ist das zweite Kind? Der gelbe, genau. Welches ist das dritte Kind? Der ist schon gestresst, der hatte jahrelang Migräne in dieser Familienkonstellation. Also es war für ihn sehr anstrengend. Und dann kommt die vierte, die ist wieder eine Älteste. Die sagt wieder, wo es lang geht, und sie hat es auch gut sich hin positioniert, oder? Man könnte sie denken, sie wäre da der Chef. Genau. Und genau, und bei den anderen ist es ja klar. Also ich fand es so ausdrucksstark eben, Genau, wie sehe ich ein viertes Kind? Also es wiederholt sich dann natürlich ein bisschen abgeschwächt. Genau. Und das Interessante war, ihr Vater stammt aus einer Familie mit 6 Kindern. Er ist der vierte. Und der Vater hatte eine Firma und er hat die Firma übernommen. Also war wieder der, bitte, ein Erster und ein Dings. Es war in der Zeit noch so, die Erstgeborene war eine Tochter, obwohl sie alles Mögliche studiert hat. Nee, die Firma muss ein Junge übernehmen. Und er hat es auch gut gemacht. Okay, also man sieht, wie weit sich das dann auswirkt. Und jetzt habe ich für euch und uns eine Übung. Bitte. Genau, also das kann man noch weiter treiben. Zwillinge, die machen die Rollen unter sich aus. Wer, und das können wir beobachten, wenn ihr Zwillinge habt, einer ist die Lead-Person, also die ist dann die Älteste oder der Älteste und der andere ist dann oft der Zweite. Und bei Drillingen funktioniert es ganz genau gleich. Einer ist der Lead, einer ist der Zweite, einer ist das Jüngste. Also es müssen nicht in der Reihenfolge, wie sie bei den Zwillingen geboren werden. Genau, aber die machen das untereinander aus. Kennen wir? Wie, das habe ich jetzt nicht verstanden. Genau. Genau, und dann geht es darum, genau, wer von denen wer. Genau, Zweiter und Dritter ist, genau. Genau darum geht es. Es läuft vieles nicht bewusst. Und man hat so viele Stärken dabei gelernt. Man hat natürlich auch manche Sachen nicht gelernt. Aber das ist die Krux dabei, dass wir uns Sachen bewusst machen. Das passiert in der Seelsorge. Und jetzt habe ich eine Übung für euch. Haben wir Einzelkinder? Genau. Oh, immerhin. Also ihr seid eine Gruppe, gell? Könnt euch finden, gell? Bei der Dame mit Blond, also bei dir, wie heißt du nochmal? Bei der Christine. Also das, sie ist der, ihr trefft euch nachher. Also wir machen jetzt verschiedene Gruppen, die Einzelkinder. Dann haben wir die Ältesten, die Erstgeborenen. Haben wir Erstgeborene hier bei Barbara. Sorry, ich hatte den Namen schon vergessen. Genau. Haben wir Zweitgeborene, die nicht Jüngste sind? Genau, also ihr trefft euch bitte in einer Gruppe, weil es gibt dann Zweitgeborene, die auch Jüngste sind, eine Extragruppe. Die treffen sich hier beim, weißt du nochmal, Tim? Timo, okay, genau. Also einfach, dass ihr euch nachher wieder findet. Dann haben wir dritte Kinder, das sind die, wo es noch ein viertes und so weiter gibt. Okay, genau, ihr trefft euch, das ist ja übersichtlich, die Gruppen werden immer kleiner, gell? Und dann haben wir noch eine Gruppe mit Jüngsten, die mehrere als ein Geschwister vor sich haben. Gibt es davon? Okay, also die treffen sich beim Jorin. Genau. Und eure Aufgabe sieht so aus. Rauszufinden, welche drei Stärken zeichnen uns aus. Oder man kann es auch anders sagen, wodurch bereichern wir diese Welt? Genau. Und dann gibt es auch das, was verärgert uns? Genau, also wie kann man uns verletzen? Okay, wir haben jetzt 5:05, wir treffen uns, eine Viertelstunde, oder? Mehr braucht man nicht, oder? Also nach einer Viertelstunde treffen wir uns hier oder sagen wir eben 20 nach, das schaffen wir auch so. Die Gruppen sind ja nicht so groß. Und dann dürft ihr gerne mitteilen, was ihr entdeckt habt. Und wir haben jetzt noch gesprochen über diese Geschwisterkonstellation. Also das ist jetzt nur der Anfang. Es gibt da natürlich noch andere Faktoren, die reinkommen. Also der Altersabstand und manche Geschwister haben andere auch überholt und denen die Rollen strittig gemacht. Und also wie gesagt, und heutzutage mit Patchwork-Familien wird das Ganze nicht ganz einfacher. Also man kann da noch die Sache vertiefen, aber das werden wir heute nicht machen. Also heute habt ihr nur so ein bisschen eine schwache Idee bekommen, was man alles machen kann. Aber mir ging es darum, um diesen Effekt zu sehen, ey, wenn ich auch ein Handwerkszeug habe, wie viel mit so wenig Sachen in so kurzer Zeit kann man Zusammenhänge erkennen. Und was wir gerne in der Beratung oder in der Seelsorge natürlich machen, ist, dass die Leute sich versöhnen mit ihrer Lebensgeschichte. Weil ändern kann man es sowieso nicht mehr. Ich habe gerade vorhin erzählt von einer Dame, die 78 ist und in die Beratung gekommen ist, weil vor 70 Jahren irgendetwas passiert ist, was sie bis heute nicht, ist sie heute immer noch sauer und wütend drüber. Also ich meine, Gott sei Dank kommt sie ja jetzt. Aber man sieht auch, was die Leute so lang mit sich rumtragen. Und eben, wir möchten die Leute gern in eine Versöhnung begleiten, dass sie sich mit sich, ihrer Lebensgeschichte und mit den Umständen, auch wenn sie dumm waren, wenn sie schmerzhaft waren, wenn sie, wie sie auch immer waren, dass sie zu ihrer Ruhe kommen. Und das geht nur über Vergebung und Loslassen. Ich habe zu Hause einen Rucksack in meiner Praxis. Und ich erkläre den Leuten immer, was Nachtragen heißt. Die dürfen dann diesen Rucksack nehmen und ich bin der, der sie verletzt hat und sie tragen es mir nach. Und dann habe ich so dicke, wie heißen diese, genau solche Bücher noch von früher, dieses Google von früher, wie heißt es, diese Enzyklopädien und was man da noch alles hatte, Lexika, ich wusste noch nicht mal mehr das Wort. Na, wenn Sie drei von denen in den Rucksack kriegen, dann merken Sie schon, dass Sie tragen. Und ich laufe dann lockerflockig, weil ich habe ja das Problem nicht. Und Sie tragen. Und das ist natürlich ein, dass Sie merken, hey, also ich finde die deutsche Sprache einfach so spannend und wie sie so Sachen halt auch sagt. Sie dürfen das loswerden, dann können Sie wieder aufrecht gehen oder so Sachen. Also in die Richtung möchten wir gern die Leute begleiten. Ich habe jetzt noch einen letzten Punkt für uns. Das habe ich genannt, die Ermutigung. Und das kommt auch aus der Individualpsychologie. Und auch das kann man natürlich nachher für Kindererziehung, für sich selber ermutigen, für sich selber auch aus psychischen Zusammenbrüchen wieder rausholen, kann man das gut auch einsetzen. Und was wir gerne halt immer wieder auch möchten, ist Leute ermutigen, dass sie den Weg finden aus ihrem Minderwert. Weil Schmerzen, Ängste, all das, was uns passiert ist, Abwertungen, Zurückweisungen, all das hat natürlich den Selbstwert angeknackst. Und die Idee dahinter ist, wenn wir die Leute stärken in ihrem Selbstwert, kriegen sie auch mehr Mut. Oder andersrum, wenn sie mehr Mut haben, kriegen sie mehr Selbstwert. Das geht Hand in Hand. Und dadurch ist man dann auch eher bereit oder geht man auch die Sachen an. Und ich habe hier mal mitgebracht, wie komme ich weiter, was charakterisiert jetzt jemanden, der eher von Angst motiviert ist und was charakterisiert jemanden, habe ich so gegenübergestellt, jemanden, der Mut hat. Und hier haben wir gesehen, Angst macht uns eher passiv oder man kommt ins Reagieren. Man wird risikoscheu, abwartend, konfliktscheu, zieht sich auch oft zurück, wird dann auch kontaktarm, nimmt es die Sachen persönlich. Also das sind alles Sachen, wie sich Angst auch darstellt. Oft sind sich die Leute auch gar nicht bewusst, dass da eine Angst dahinter ist. Blockiert natürlich, reduziertes Selbstvertrauen, steigert auch die Zweifel an der eigenen Person. Natürlich die Entscheidungsfähigkeit leidet. Als Überkompensation werden dann oft gerne auch andere entwertet. Das Gemeinschaftsgefühl leidet und eben die Mitmenschen werden eher feindselig wahrgenommen. Und oft fühlen sich die Leute zu kurz gekommen. Das ist jetzt einfach schnell zusammengefasst. geschrieben. Und was ich schon sagte, mit Ängsten haben wir so gut wie immer in Seelsorge und Beratung zu tun. Jetzt die Frage, was ist das Gegenteil? Oder wie verhält sich jemand, der mutig ist, der agiert, der ist aktiv und der ist vielleicht auch proaktiv, könnte man das nennen, weil der ist reaktiv. Das heißt, der wartet immer, was passiert, dann reagiert er. Aber letzten Endes merkt jemand in der Angst gar nicht, dass er so von anderen halt auch, bestimmt wird, weil er ja immer nur wartet, bis der andere was macht. Aber jemand, der aktiv die Sache angeht, der kann auch besser leiten und die Sachen sicherlich auch in seinem Sinne beeinflussen. Jemand, der Mut hat, ist eher risikofreudig, der wagt auch was. Jemand, der Mut hat, der kann auch mal einen Konflikt aushalten. Der ist auch eher kontaktfreudig, der kann auch auf andere zugehen und sich auch auf ein Team einlassen. Der lässt sich auch korrigieren, ohne sofort im Keller zu landen mit seinem Selbstwert. Der ist eher optimistisch, kreativ, hat mehr Selbstvertrauen, sieht eigene Möglichkeiten, also Möglichkeiten ist auch ein Wort, das zu Mut dazu gehört, kann sich eher entscheiden, lebt auch Gleichwertigkeit, also nicht so dies eher Konkurrenten, dass man sich ausstechen muss und genau, lebt das Miteinander und ist auch großzügiger. Und so ist unsere Idee so ein bisschen, wie kriegen wir unsere Leute von hier mehr in die Richtung? Wo kann man da auch ansetzen, den Mut halt auch zu stärken? Und da habe ich uns gleich nochmal eine Übung mitgebracht. Weil ich habe erfahren, ich darf hier überziehen, gell? Das wolltet ihr ja bestimmt. Genau. Aber diese Übung dürfen wir jetzt noch machen. Und jetzt kann jeder mal sich selber erinnern an seine Kindheit oder seine Jugendzeit. Gab es irgendjemanden, der mich ermutigt hat? Und ich hoffe, dass jeder jemanden findet, zumindest eine Person oder ein Ereignis oder eine Sache. Und ist die Frage, was hat derjenige, der mich da ermutigt hat, er oder sie, was hat der getan? Also gesagt, gemacht, getan. Wie hast du dich dabei gefühlt? Und wozu hat dich das motiviert? Was vielleicht vorher nicht möglich war. Und ich denke, das ist jetzt vielleicht gut so, wenn jeder sich so mal ein paar Minuten Zeit nimmt. Und nachher könnt ihr ja mit dem Menschen, der neben euch sitzt, das mal austauschen. Also wer war diese Person, die mich ermutigt hat und was hat sie getan? Das heißt, wir gehen zurück, weil natürlich mit dem Hintergedanken, dann können wir das ja vielleicht heute nutzen. Aber das kommt dann nachher. Ja. Also 3 Minuten, jeder geht in sich und dann tauscht ihr euch aus 10 Minuten. Ist das okay? Also ihr könnt gerne mit nach Hause nehmen und noch drüber nachdenken, wer euch ermutigt hat, wer euch aufgebaut hat, wer vielleicht ein Ansprechpartner war, wenn es einem schlecht ging. Hat jemand ein Erlebnis, was er teilen will mit anderen? Was hat wen ermutigt, bitte?
Also wir haben festgestellt beim Austausch, dass die absolute einzelne Aufmerksamkeit, dass das jemand uns die gibt, das ist sensationell.
Ja, das sind wir einverstanden. Genau.
Bitte? Ich habe mal nachsitzen müssen, das muss irgendwie so 10., 11. Klasse gewesen sein. Und das war das Highlight, finde ich total, weil das war dann tatsächlich 1:1 Betreuung. Ich habe da mitgeholfen, Versuche vorzubereiten für Physiklehrer. Also der hat mir so viel Wertschätzung gegeben da in dieser Stunde, dass das
Super, genau. Bitte.
Ich habe ein Erlebnis gehabt, da war ich in meiner Ausbildung als Erzieherin und habe damals nicht sehr viel Selbstbewusstsein gehabt. Und eine große Gruppe zu führen, das ist ja schon auch für eine Berufsanfängerin nicht so einfach. Ich hatte aber eine tolle Mentorin. Und irgendwann hat sie gesagt, Doro, du gehst jetzt in die Sporthalle, nimmst die Kindergruppe mit und machst mit ihnen eine Turnstunde. Ich habe gesagt, ich glaube, ich kann das nicht, ich weiß es nicht. Doch, sagt sie, das machst du jetzt. Und dann habe ich gesagt, warum willst du das jetzt unbedingt, dass ich jetzt mit dem Kind da hingehe? Und dann sagte sie einen ganz entscheidenden Satz, weil ich dir das zutraue.
Genau.
Und dieser Satz hat mich so aufgebaut. Ich weiß heute nicht mehr, wie diese Stunde gelaufen ist.
Spielt auch keine Rolle mehr.
Aber dass sie mir das gesagt hat, das war wie eine warme Dusche.
Genau. Super, genau. Also diese Sachen sind nicht unwichtig, gell? Wozu wollen wir das in der Seelsorge gern auch hochheben? Erinnere dich an das Gute, natürlich. Wie möchtest du mit dir selber umgehen, wenn es dir schlecht ist? Weil oft glauben wir, da muss jemand anders kommen. Und leider bin ich jetzt der arme schwarze Kater und keine Socke kommt vorbei, kein Schwein ruft mich an, ihr kennt das ja. Aber wie können wir mit uns selber umgehen, dass wir uns selbst ermutigen, selbst stabilisieren? Das ist auch ein Teil davon. Oder unseren Ratsuchenden auch zusagen, hey, du allein schaffst es nicht, aber du musst das auch nicht allein schaffen. Mit wem gehst du jetzt in die Situation hinein? Wenn sie Gott kennen, ist es immer eine Ressource. Ich gehe da nicht allein hin. Der Herr ist mein Hirte und gehe ich durch das Tal der, weiß ich, weil viele Bösen da sind. Du bist bei mir und denkst, also das ist auch eine ganz starke Ressource. Dann muss man das nicht aus sich selbst alleine machen. So, dann bin ich auch schon am Ende. Also was, ich fasse mal so kurz zusammen, worum geht es in der Seelsorge? Als Seelsorger will ich natürlich mein Gegenüber wahrnehmen, mit ihm mitfühlen, das ist die Empathie, also mit Gefühl geht es jetzt nicht mit Leid, weil Mitleid ist immer, ach du Armer, das hat diese Haltung, wir wollen ja so eine Haltung haben, dass wir auf demselben Level sind. Wir wollen ihm oder ihr helfen, sich selbst besser wahrzunehmen, besser zu verstehen. Und wenn ich solche Tools habe, dann gehe ich nicht von mir aus, weil meine Ressourcen sind nicht die des anderen und die des anderen sind nicht meine. Deshalb geben wir auch keine Ratschläge, gell? Wir verschlagen die Leute nicht. Genau, wir wollen sie ermutigen und wir beten mit ihnen, wir können ihnen Gottes Wort zusprechen. Wir lassen uns leiten vom Heiligen Geist. Oft fällt uns da auch genau das Richtige ein, ein Bild, ein Vers, ein was auch immer. Also so könnte man in ein paar Takten was, ja, einmal, das war jetzt ein Schnellgalopp durch die Seelsorge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht. Wer noch mehr möchte, also wie gesagt, es gibt ganz coole Seminare. Ich habe hinten auch einen Studienführer, auch wäre es nur so einfach zur Allgemeinbildung. Es gibt online und es gibt offline und Präsenz und was auch immer. Und wie gesagt, wer sich berufen fühlt, wir suchen immer Mitarbeiter fürs Ausland, wer irgendwelche fremden Sprachen spricht. Also wie gesagt, und es gibt genug zu tun. Also die Arbeit geht einem in dem Bereich nicht aus. Ich glaube, es wird immer mehr auch gebraucht werden. Also viel Freude dabei.